Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Gesund und Glücklich Kongress. Mein Name ist Susanne Willhöft und ich begrüße euch wieder ganz herzlich auch in diesem Jahr. Wir haben wieder spannende Speaker hier. Wir wollen über ganz viele verschiedene Themen sprechen und heute spreche ich mit Samira Pesheshkian. Ich grüße dich ganz herzlich, Samira. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein und auf das Gespräch jetzt gleich.
Ja, Samira, wir wollen so ein bisschen abtauchen in deine Geschichte. Du kommst aus der klassischen Medizin, hast ein Medizinstudium gemacht. Wir sind ja hier gerne auch ein bisschen alternativ unterwegs und du hast eine sehr bewegende Geschichte, wie ich finde, denn es geht bei dir um die Frage, was würde dein Körper sagen, wenn er mit dir sprechen könnte? Und ich finde, das ist ein sehr zeitgemäßes Thema, denn nicht nur die Welt schreit auf vor Schmerz, sondern auch die Menschen. Ja, wir erleben ganz, ganz viele Erkrankungen, Schmerzerkrankungen, die immer mehr in den Vordergrund rücken. Ich glaube, auch die Medizin mittlerweile sehr überfordert ist an einigen Stellen. Und du kommst ja aus einer eigenen Geschichte heraus, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast. Denn du hast ein schönes Buch geschrieben, das Buch Der Schmerz und seine Komplizen. Da gehen wir nachher auch noch drauf ein. Genau, aber Samira, erzähl doch mal, wie bist du groß geworden? Gab es für dich Herausforderungen? Und was war so dein Punkt, wo du gesagt hast, das Thema muss raus?
Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Das ist wirklich ein Herzensthema für mich, ein Thema, mit dem ich mich lange beschäftigt habe. Und man könnte sagen, ich habe das Glück oder das Pech, wie man halt auch sagen will. Aber ich würde sagen, das Glück, dass ich beide Seiten der Medizin kenne, also sowohl die Seite, dass man Patienten behandelt und betreut, die chronische Erkrankungen haben, als auch die Seite, was es bedeutet, selbst eine chronische Patientin zu sein und behandelt werden zu müssen, das heißt die vielen Arztbesuche etc. Ich würde vielleicht ganz kurz mit der Geschichte anfangen, wie ich selbst erkrankt bin oder wie das Buch entstanden ist und nicht zu diesem Thema ja nicht ganz freiwillig gekommen bin. Im Jahre 2020, also am Anfang meines Medizin, nee, nicht 20, 2018, mitten in meinem Medizinstudium und während des Trainings für einen Halbmarathon hat mein Körper einfach angefangen, mit Bauchschmerzen, Übelkeit und Appetitlosigkeit nach jeder Mahlzeit zu reagieren. Und was ich am Anfang dachte, ist einfach, dass es nur ein kleiner Infekt ist oder vielleicht der Stress des Studiums. Aber es hat sich als etwas anderes herausgestellt und zunehmend wurden die Schmerzen stärker oder beziehungsweise ich fand keine Lösung dafür. Und so ging ich, so wie es vielen chronischen Patienten geht, von Arzt zu Arzt, also von Pontius zu Pilatus und man fand keine richtige Lösung. Beziehungsweise die Antwort, die ich erhielt, war, die gute Nachricht ist, wir finden nichts Pathologisches. Und das ist ja eine Antwort, die viele Patienten bekommen. Und einerseits eine beruhigende Nachricht, weil man weiß, dass viele schlimme, in Anführungszeichen, schlimme Diagnosen dadurch ausgeschlossen worden sind. Aber natürlich bleibt die Frage, was mache ich jetzt? Ich habe trotzdem weiterhin Schmerzen. Und ich habe viele Diätveränderungen, Medikamente, homöopathische Mittel bis zu chinesische traditionelle Medizin, Gastroskopien und Darmspiegelungen, alles einmal durch und man fand nichts. Und erst nach circa 3 Jahren hat man eine Lösung gefunden und das ist eine ganz, ganz seltene Erkrankung namens Dunbar-Syndrom. Dieses sogenannte Dunbar-Syndrom betrifft ungefähr 5 in 1 Million Menschen in Deutschland. Wobei ich behaupte, dass die Dunkelziffer noch weitaus höher liegt. Und die leichte Version, das zu erklären, würde so funktionieren, dass man sagt, dass die Blutversorgung von der Aorta durch ein Ligament von außen zugeschnürt ist. Das heißt in anderen Worten, dass statt 100% Blutzufuhr zum Magen man nur noch 50 Blutzufuhr ungefähr hat. Und das reicht, wenn man nicht isst, aber wenn man isst, dann hat man ähnliche Schmerzen wie bei einem Herzinfarkt, nur im Bauch. Und natürlich wollte ich dadurch nicht mehr essen. Und genau, ich hatte aber das Glück, dass ich dann irgendwann diese OP bekommen habe. Und ja, seitdem geht es mir viel, viel besser. Aber der Grund, warum ich hier sitze oder überhaupt zu diesem Thema gekommen bin, ist nicht wegen der OP und weil danach alles besser war, sondern weil die Schmerzen nach der OP weiter bestanden anfänglich. Und die wurden zwar besser, aber sie haben trotzdem weiter bestanden. Und dann fragt man sich natürlich, warum. Und die Antwort ist, weil das Schmerzgedächtnis weiterhin auf Hochtouren lief.
Genau,
Und
da lass uns
ja.
mal reingehen, weil lass uns mal die 3 Jahre nehmen, die du, sag ich mal, durchlaufen bist. Du hast das doch schon gesagt, das passiert vielen. Ich kann da ein Lied von singen. Ja, ich habe Fibromyalgie-Syndrom, auch schön schwammig. Kein Mensch weiß, was wirklich dahinter steckt. Man kann es nicht greifen. Und das ist ja eine Odyssee. Du hast es schon so ein bisschen erwähnt, ne? Du hast viele Untersuchungen hinter dir. Glaube ich, als Ärztin noch mal ein Stück weit anders auch betrachtet, ne? Wenn man auch in der Materie zu Hause ist. Und jetzt die andere Seite. Was passiert da in einem? Bevor wir in das Schmerzgedächtnis gehen, was passiert denn auf der emotionalen Ebene, wenn man chronisch, sag ich mal, erkrankt ist, ob Schmerzen oder halt, ich sage jetzt mal, chronische Durchfälle, gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Was passiert da mit einem? Weil ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann, wenn man immer nur hört, ja, man findet nichts, dass man irgendwann anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Ist das auch so ein Punkt, der da entsteht?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch, bevor ich die Frage beantworte, ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast. Also wenn wir von chronischen Erkrankungen sprechen, dann sprechen wir natürlich nicht nur von Schmerzerkrankungen, sondern auch von allen Erkrankungen ohne Schmerzen. Also ein Parkinson geht oft ohne Schmerzen einher, ist natürlich trotzdem eine chronische Erkrankung, genauso ein Diabetes oder ein Bluthochdruck. Also die Palette ist weit und wir sprechen natürlich auch nicht nur von diagnostizierten Erkrankungen. Also es gibt ja oft, dass Patienten sich nicht zugehörig fühlen, wenn die nicht eine klare Diagnose haben. Ich spreche von chronischen Patienten, wenn sie mehr als 6 Monate eine Erkrankung haben. Das würde ich immer sagen, ist die Mitgliedskarte für den Club. 3 bis 6 Monate, ein Club, in dem man eigentlich nicht gehen wollte oder gar keinen Eintritt zahlen wollte, aber jetzt muss man einen ganz hohen Eintritt zahlen. Also das wollte ich nur noch mal einmal vorab sagen, dass natürlich alle damit geschlossen sind, egal ob funktionelle Beschwerden, psychosomatisch oder eine diagnostizierte somatische Erkrankung.
Genau. Und in dieser Phase der, ich sag mal, der Diagnosestellung, der Suche, Medikamentengabe, das sind ja alles Dinge, die ja auch ein bisschen verwässern, ein bisschen, ne, es noch schwieriger machen. Und jetzt, es gibt ja viele, die
Wie fühlt
kriegen auch
man
keine
sich?
Diagnose. Jetzt hast du irgendwann eine Diagnose bekommen. Kannst du im Nachgang für dich, weil das passt so ein bisschen, finde ich, auch mit deinem Titel ja zusammen von deinem Buch, da läuft ja so ein Programm, so ein Komplizenprogramm. Da entstehen ja ganz viele Dinge hintereinander. Und jetzt sagst du selber, du hast diese OP gehabt, und es ist trotzdem nicht besser geworden. Diese ganzen Zusatz, ja, Komplizen, die noch da zusätzlich obendrauf kommen, die Ängste, ja, die Fragezeichen vor allen Dingen auch, dieses Ungewisse, dieses Nebulöse, das macht ja was mit dir. Was passiert denn da im Gehirn? Lass uns mal auf der
Total.
Gehirnebene vielleicht schauen.
Das ist ganz, ganz spannend. Also du hast ja eben auch nochmal davor gefragt, was macht das überhaupt mit einem, wenn man dann immer wieder zum Arzt geht und auf diesem Weg ist. Also ich finde, man geht durch ganz viele Höhen und Tiefen, weil man wünscht sich eine Lösung. Und man fragt sich natürlich auch, warum ich, was habe ich gemacht? Ich habe doch Sport gemacht, ich habe doch gut gegessen und. Und spannend war für mich, dass ich auf diesem Pfad zu der Diagnose mir oft auch einfach einen Namen dafür gewünscht habe. Einen Namen, der sagt, das validiert, warum man die Schmerzen hat und dass ich das nicht erfunden habe. Und das ist etwas, was ich auch ganz oft bei den Patienten sehe, dass wir sagen, also wenn ich sage, wir sehen keine somatische oder organische Ursache für die Beschwerden, dass die Patienten dann immer den gleichen Satz sagen. Und der Satz ist, ich habe das aber nicht erfunden. Ich habe mir das nicht eingebildet. Ich habe wirklich Schmerzen. Und das kann ich so gut verstehen. Und wahrscheinlich du auch, weil bei Fibromyalgie auch oft man in eine Schublade gesteckt wird mit,
Genau.
das ist nur psychosomatisch. Und deshalb, das fand ich ganz spannend, dass als ich die Diagnose bekommen habe, das was verändert hat. Also auch, also weil ich natürlich auch, wenn ein junges Mädchen im Medizinstudium zu einem kommt, was ist das Erste, an was man denkt, ist psychosomatisch. Die hat Stress.
Die hat
Und
Stress,
das hätte
genau.
auch alles gut gepasst, hätte alles hundertprozentig gut gepasst. Und dass man natürlich auch merkt, wie auch von außen, ich nenne das immer die Empathieleiter, dass die sich auch verändert. Also während man mit unerklärten psychosomatischen Bauchschmerzen ganz unten auf der Liste ist von der Empathie, ist man natürlich mit so einer seltenen Erkrankung oder Krebs oder so weiter, nicht, dass Krebs jetzt nicht Empathie erhalten sollte, ganz oben auf der Leiter. Und das ist, glaube ich, für viele Patienten oft auch schwer. Also zu der Frage, was das mit einem macht, ich glaube, der ganze Diagnoseweg, der bringt einen durch viele Höhen und Tiefen und natürlich dann auch emotional. Also man denkt ja immer nur, es geht um die Schmerzen und du hattest es ja kurz schon angerissen, aber die Komplizen sind oft mindestens genauso schlimm. Wollen wir an dieser Stelle einmal die Komplizen definieren oder wollen wir das für später lassen?
Nein, sehr gerne, damit wir das die Zuschauer auch wissen, was
Ja.
ist denn mit den Komplizen gemeint?
Genau.
Genau.
Also die Komplizen, ich sage, ich vergleiche immer den Schmerz oder die chronischen Erkrankungen generell mit einem Rudeltier. Die kommen nämlich nicht alleine, sondern die bringen gleich ihre Freunde mit. Und diese Freunde sind die sogenannten Komplizen, die Begleiterscheinungen einer Erkrankung. Und während die am Anfang nur im Hintergrund mitspielen und so Nebendarsteller sind, werden die mit der Zeit zu Hauptdarstellern. Und was meines Erachtens nach extrem spannend ist, ist, dass die Komplizen, während die Erkrankung oft auf organischer, somatischer Ebene ist, sind die Komplizen oft auf emotionaler und psychosozialer Ebene. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das heißt, ich kann ja oft an der organischen, an der somatischen Erkrankung nichts verändern. Ja, ich hatte jetzt diese seltene Erkrankung oder jemand anderes hat Diabetes oder ein Parkinson. Ich wünschte, ich könnte ein Parkinson wegdenken, aber kann ich nicht. Aber was ich natürlich tun kann, ist zu gucken, wie kann ich an den Komplizen arbeiten. Und ich finde, deshalb sage ich immer, das ist die halbe Miete. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn du mich in der Hauptzeit meiner Erkrankung gefragt hättest, was ist das Schlimmste an deiner Erkrankung, hätte ich geantwortet mit die Ungewissheit. Und das ist nämlich auch einer der Komplizen. Ich würde sagen, es gibt ganz viele Komplizen, die Schlafstörungen bis zu Angst, das Schmerzgedächtnis, die Ungewissheit, Stress und so weiter. Aber die Ungewissheit fand ich, es war ein ganz, ganz schwieriger, weil ich nicht wusste, wann das endet. Und wenn wir wissen, es dauert eine Woche, dann ziehen wir es durch. Aber wenn man nicht weiß, dass es ein Ende gibt, ist es ganz, ganz schwierig, beziehungsweise man weiß nicht mal, wie es morgen wird, dann ist es schwer damit umzugehen, weil man auch diese Kontrolle verliert, Kontrolle, die wir in unserem Leben sehr, sehr gerne haben.
Danke, dass du das sagst. Das kam mir auch gerade. Ne? Das ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, auch eines der größten Themen, da auch in die Gelassenheit zu kommen und das laufen zu lassen. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir nachher mal ans Ende setzen, weil es geht ja auch um Lösungsansätze. Bevor wir jetzt mal auf die somatische Ebene gehen, was denn da eigentlich passiert, auch in so einem Prozess, weil die Frage, die muss ich jetzt einfach stellen. Einfach nur ganz oberflächlich, Samira. Du guckst ja aus beiden Seiten, einmal aus der Medizinersicht und einmal aus der Patientensicht. An welcher Stelle glaubst du, braucht es noch mehr Bedarf an Ursachenforschung und auch an Begleitung? Ich könnte mir vorstellen, dass du wahrscheinlich heute eher ein bisschen kritischer auf das Ganze schaust, einfach weil du auch weißt, wie es intern aussieht.
Ja, also ich finde, es ist ganz, ganz schwierig, weil wir haben alle als Mediziner eine Datenbank in unserem Kopf. Und wenn ein Patient kommt, aufgrund der Strukturen und der Zeitlimitation, ist es so, dass man wirklich guckt, okay, oh, der Patient hat eine Bauchschmerzen, Übelkeit, das. Und dann geht die Datenbank an und sagt, naja, okay, aber er hat kein Blut im Stuhl und hat keinen Durchfall, dann ist es nicht das, das, das. Okay, es ist kein Krebs. Gut, weiter. Und dann geht man so in seinem Kopf hin und her. Und überlegt natürlich, was das Häufigste und selten ist, natürlich selten. Also ich habe zum Beispiel eine Erkrankung, ja, die, wie gesagt, 5 in 1 Million, das sind nicht viele Menschen. Und da denkt, also man sagt, ungefähr braucht das 7 Jahre, ist die Durchschnittszeit für diese Diagnose. Ich war da mit meinen 3 Jahren sehr, sehr schnell. Und ich würde auch behaupten, dass das daran liegt, dass man natürlich als Mediziner auch einem nochmal anders geglaubt wird. Und das ist etwas, was mir überhaupt nicht gut gefällt. Dass man sagt, weil jemand Mediziner ist, glaubt man ihm eher, dass die Symptome nicht psychosomatisch sind. Und das finde ich eine ganz, ganz sehe ich ganz kritisch ein. Ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass wer heilt, hat Recht. Und wenn das über durch Homöopathie ist, dann super. Wenn es durch Ernährung ist, noch besser. Also es gibt viele Elemente der Medizin, die noch Unterstützung brauchen. Als Beispiel finde ich, ist ein Trauerspiel, dass wir kaum was zur Ernährung lernen im Studium, was eigentlich ein Riesenbereich ist. Und ich wünsche mir das, und das wünschen sich aber auch viele ärztliche Kollegen, dass das mehr wird und dass wir die Zeit haben, noch mehr auf die Bedürfnisse von Patienten einzugehen. Genau.
Ich kriege richtig Gänsehaut. Ich danke dir, Samira, weil ich finde es auch wichtig, mal gerade in unserer Zeit, wo wir ja sehr kritisch auch, was heißt kritisch, immer mehr auch in die Compliance gehen, ja, in die Selbstverantwortung und zu hinterfragen, dass du als Ärztin auch das wirklich mal offen aussprichst. Also wirklich ziehe ich den Hut vor dir. Ja, weil es ist sehr selten und du hast auch, finde ich, einen wichtigen Aspekt genannt. Kritisch zu sein, wenn man selber auch ich sag mal, in der Branche arbeitet. Ist ja nicht immer gern angesehen, aber du zeigst ganz klar, es darf jetzt ein bisschen in die andere Richtung gehen, es darf komplementärer werden. Und da sind wir ja wieder bei deinem Punkt. Ja, du hast jetzt diese Erfahrung gemacht und hast ja auch deine Komplizen kennengelernt. Magst du uns da mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen? Was
Gerne.
ist denn da so passiert? Welcher Komplize hat sich denn bei dir zuerst gemeldet?
Gerne. Genau, vielleicht abschließend dazu, dass die somatische Medizin trotzdem ganz, ganz wichtig ist. Also ich würde zum Beispiel nicht sagen, also ich bin ein Riesenfan davon, dass die zusammen sind. Und dass man die nicht einzeln sieht. Genauso wie ich behaupten würde, dass jede chronische Erkrankung irgendwann, wenn sie nicht von Anfang an psychisch eine psychische Ursache hat, dass die Psyche immer in Mitleidenschaft gezogen wird. Also die Frage ist nicht ob, sondern wann und wie viel. Und ich würde da gerne das Zitat von Plateau sagen, der vor Jahrhunderten schon gesagt hat, dass der größte Fehler in der Medizin ist, dass wir Ärzte für den Körper und Ärzte für die Seele haben, wobei sie doch eigentlich voneinander nicht zu trennen sind. Und der Satz ist heute noch wahr, genauso wie er vor Jahrzehnten war.
Ja, und ich glaube, in der heutigen Zeit noch, finde ich, fast kritischer, weil wir einfach merken, dass ja auch die, sag ich mal, der ganze psychosomatische und psychologische Bereich völlig überfordert ist und einfach zu wenig Personal, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja,
Also,
ich arbeite
das
ja in
macht.
der Kinder- und Jugendpsychiatrie aktuell als Fremdjahr, und da sehe ich das tagtäglich, dass wir immer empfehlen, an der Psychotherapie, und die Patienten sich die Hände wund telefonieren und leider keine Termine finden. Also wir merken, dass, ich habe gestern gelesen, 20% unserer Gesellschaft oder der Jugendlichen entweder an Angst oder Depressionen leiden. Also das ist nicht ein Thema, wo man sagen kann, das ist die Minderheit. Das ist überhaupt nicht die Minderheit. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Das wird immer wichtiger und wichtiger. Und da müssen wir uns mit konfrontieren. Und genau, aber das Trauerspiel ist natürlich, dass auch wenn der Wunsch der Ärzte besteht oder der Psychologen und wer auch immer, dass es oft leider noch nicht die richtigen Rahmenbedingungen gibt, um auf die Bedürfnisse der Menschen gut einzugehen. Zu deiner Frage mit den Komplizen. Ja, das war spannend. Ich würde behaupten, glaube ich, die Angst kam ganz früh. Die hatte sich, glaube ich, als erstes eingenistet. Die Angst, die erstmal so ganz langsam angefangen hat zu fragen, wann geht das weg? Und was passiert, wenn das nicht weggeht? Was mache ich dann? Soll ich mein Studium ausbrechen? Ich kann doch keine Familie so haben. Was passiert dann? Also da war ganz viel Angst und Ungewissheit, glaube ich. Und natürlich mit der Zeit, wenn man immer Schmerzen hat, nachdem man etwas isst, entwickelt man auch ein Schmerzgedächtnis. Also zum Höhepunkt meiner Schmerzen habe ich Schmerzen gehabt, wenn ich den Löffel gesehen habe. Also die Kopplung in meinem Gehirn war Löffel gleich Schmerzen, Essen gleich Schmerzen. Und das war also, glaube ich, die größte, also die Angst kam als erstes, das Schmerzgedächtnis war das Schwierigste und die Ungewissheit war eigentlich die ganze Zeit da, wann hört der Scheiß endlich auf?
Spannend. Vielleicht lass uns doch mal wirklich mal da reingehen, was passiert. Was heißt Schmerzgedächtnis? Für diejenigen, die sich, also man hat das ja schon oft gehört, was passiert da wirklich auch im Körper? Was passiert da? Werden da irgendwelche Botenstoffe? Wo sitzt das? Und vor allen Dingen natürlich, was kann man tun? Entschuldigung, ich bringe was nach
Super.
Hause.
Sehr, sehr gerne. Angst und das Schmerzgedächtnis sind diesen Freunde. Deshalb müssen wir die einmal zusammen erklären. Also wenn es um das Thema Angst geht, dann sagen wir, das sind zwei Mitspieler. Wir haben einmal die Amygdala und den präfrontalen Kortex. Wir können sie uns wie zwei sehr, sehr unterschiedliche Freunde mit unterschiedlichen Persönlichkeiten vorstellen. Die Amygdala, die sitzt ungefähr hier und ist so groß, also so ein mandelförmiges Organ. Und der präfrontale Kortex sitzt hier vorne und das ist ungefähr so unser Gewissen, unser rationales Denken. Und die Amygdala, die ist blitzschnell, aber auch impulsiv. Und das heißt, sobald sie etwas sieht, was ihr Angst macht, schaltet sie ihre Sirene an. Das kann ein Bär sein, das kann eine Spinne sein, das kann eine Menschenmasse sein. Es geht dann nicht darum, was objektiv einem Angst machen muss, sondern was der subjektiven Amygdala Angst macht. Also für den einen ist es das, für den anderen ist es dies. Und im Prinzip ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn wir etwas haben, was uns Angst macht, also wenn wir einen Einbruch haben, dass die Sirenen eingeschaltet werden. Das Problem bei der Amygdala ist, dass sie nicht nur impulsiv ist, also sie denkt nicht so schnell nach und schaltet sofort die Sirenen an, aber auch, dass sie nachtragend ist. Und nachtragend meine ich so, dass sie bestimmte Erfahrungen schon in so Schubladen gesteckt hat. Ah, das hat mir letztes Mal nicht gut getan. Das merke ich mir. Und natürlich bei Schmerzpatienten haben wir alltägliche Erfahrungen von diesen Schmerzreizen, die Amygdala sich merkt und in die Schublade steckt. Bei Fibromyalgie-Patienten ist es zum Beispiel oft mit Bewegungen einher, geht's mit Bewegungen einher. Bestimmte Bewegungen hat die Amygdala schon abgeschrieben. Genau. Dann unseren zweiten Freund, der präfrontale Kortex, das ist unser Gewissen, unser ganz ruhiger und bedachter Freund, aber auch nicht besonders schnell. Und der präfrontale Kortex guckt erstmal, ob es wirklich einen Einbruch gegeben hat, der stattgefunden hat, und wenn nicht, schaltet er die Sirenen der Amygdala ab. Aus. Das heißt eigentlich ein geniales System. Wir haben ein schnelles System und ein langsames System. Nun leider gibt es da Probleme bei chronischen Patienten oder bei generellen Angstpatienten, dass die zwei nicht mehr so gut miteinander reden. Das heißt, wir haben die Amygdala, die immer wieder ihre Sirenen anschaltet und der präfrontale Kortex, der zu lange braucht, um die abzuschalten. Und dadurch sind wir natürlich in so einem Hypervigilanzstadium, wo wir immer denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja? Und die zweite schlechte Nachricht ist, dass die Amygdala mit der Zeit größer wird. Das heißt, während wir am Anfang gesagt haben, sie ist ein mandelförmiges Organ, natürlich nicht jetzt ganz so wortwörtlich, wird sie irgendwann größer und nimmt die Form einer Murmel ein oder etwas größer, einer großen Murmel ein. Und das heißt in anderen Worten, dass sie sensibler wird. Das heißt, während am Anfang ich vielleicht das Essen sehen musste oder die Schmerzen fühlen musste, musste ich irgendwann nur noch den Löffel sehen. Oder während jemand Angst vor einer Spinne hat, reicht irgendwann das Spinnennetz, um die gleiche Assoziation im Gehirn herzustellen. Macht das erstmal Sinn bis hierhin?
Definitiv, ja, das ist ein schönes Beispiel, kann man gut
Okay.
folgen.
Wenn wir genau, und dadurch entwickelt sich das Schmerzgedächtnis. Also das heißt, wenn der Körper über lange Zeit immer wieder Schmerzen erfährt, dann lernt er, auf Schmerzreize überempfindlich zu reagieren und speichert diese negativen Erfahrungen. Das heißt natürlich nicht, dass wir das erfunden haben, dass wir überempfindlich sind oder sensibel oder histrionisch und, sondern einfach, dass der Körper sich das gemerkt hat und uns schützen will. Und dadurch diese falsche Verkopplung in unserem Gehirn stattgefunden hat. Das Riesenproblem daran ist, dass der Schmerz oft bestehen bleibt, obwohl die ursprüngliche Ursache, als Beispiel eine akute Verletzung oder akute Entzündung, eigentlich schon verheilt sind, und wir dadurch chronische Schmerzen entwickeln. Also es gab eine richtig spannende Studie, die gezeigt hat, man hat einmal die akuten Ursachen von Schmerzen sich angeguckt und bei chronischen Erkrankungen die Ursachen. Und bei akuten hat man gesehen, dass die Inflammation und die Gewebsschädigung im Vordergrund stand. Und also zu 80% ging es darum. Und bei den chronischen ging es 70, um die 70% ging es um die Einstellungen, die Ängste, unsere Emotionen und Gefühle. Und das ist natürlich crazy. Also Riesenzahlen, wenn man sich überlegt. Das heißt natürlich nicht, dass man das jetzt erfunden hat, aber das heißt, als Beispiel für einen Patient, der einen, ich gebe euch mal ein klares Beispiel. Ein Mensch, der einen Bandscheibenvorfall hatte, was der natürlich direkt als erstes macht, ist, der möchte keine Bewegungen eingehen, die Schmerzen bereiten kann. Also wir machen nämlich immer, es gibt zwei Optionen mit dem Schmerzgedächtnis. Entweder wir können unsere Ängste konfrontieren, also wir gehen auf sie zu, oder wir gehen zurück und wir vermeiden sie. Und wir machen alle das Gleiche, nämlich wir vermeiden sie. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man zum Beispiel nach einer OP so früh wieder mobilisiert werden muss, weil man dieses Schmerzgedächtnis konfrontieren möchte. Und diese Person zum Beispiel mit seinem Bandscheibenvorfall wird erstmal alles machen, um die Schmerzen nicht zu haben. Und damit wird sie alles vermeiden, was potenziell Schmerzen verursachen kann. Somit auch bestimmte Bewegungen. Oder andere wird dann in so eine Fehlhaltung reingehen, die natürlich dann langfristig eher die Muskeln reduzieren sich, man hat eine Hypertrophie, also der Muskel wird kleiner und der verkümmert. Und natürlich wird danach, werden die Schmerzen stärker, was dann, und dann ziehen wir uns zurück und sagen, oh Gott, ich kann doch nicht immer essen gehen, wenn ich immer Schmerzen habe mit meinen Freunden. Das war zum Beispiel bei mir der Fall. Und dann gehen wir immer langsam, langsam, langsam. Und dann fängt die Inaktivität und kann auch natürlich die Depression mit uns mal mit begleiten und Hallo sagen. Das ist, glaube ich, das, was wir oft beim Schmerzgedächtnis sehen.
Genau, du hast gerade schon die weiteren Komplizen genannt, ne? Das ist die Folgeerscheinung dessen, nicht essen, vielleicht sogar dann auch Essstörungen zu entwickeln und so weiter. Also das potenziert sich ja, wenn es nicht dann Lösung gäbe. Du hast vorhin schon einen schönen Lösungsansatz ja schon mal benannt, dass das Bewusstsein der unterschiedlichen Themen, die bei einem Diagnosebild sind, dass man die mehr mit einbezieht, dass man nicht nur auf den körperlichen Aspekt guckt, sondern jetzt schon mal guckt, was sind da noch für Komplizen mit im Spiel. Wieder kleine Zwischenfrage. Wie siehst du die Entwicklung in der Medizin? Du hast es schon gesagt, es gibt viele Kollegen, die sind da sehr offen für. Da verändert sich wohl auch schon ein bisschen was. Ernährung, hast du gesagt? Ernährung ein großes Thema. Was würdest du dir an der Stelle, was war für dich nochmal eine große Hilfe vielleicht auch auf deinem Weg jetzt in deine Lösung? Du hast gesagt, einmal die OP, das war der physische Bereich. Was kam denn bei dir noch dazu an Lösungsansätzen?
Also ich glaube, ein Aspekt war, dass ich dann irgendwann, weil wir auch nicht sicher waren, bevor ich die Diagnose bekommen habe, habe ich eine verhaltenstherapeutische Therapie begonnen. Das hat mir sehr geholfen. Und einfach, um nochmal bestimmte Aspekte durchzugehen, was ist vielleicht auch der eigene Leistungsanspruch, was sind Sachen, die vielleicht auch bestimmte Aspekte der Krankheit aufrechterhalten, weil wir haben alle Aspekte, die die Krankheiten auch mit aufrechterhalten können. Aber auch in der Therapie habe ich natürlich viel über Schmerzgedächtnis gelernt. teilweise Akzeptanz auch. Also ich bin keiner, der sagt, man soll die Schmerzen komplett akzeptieren, weil dann ruht man sich auch aus. Das ist so, wie wenn ein alter Mensch anfängt, im Rollstuhl zu, also wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr laufen, ich setze mich in den Rollstuhl, dann verkümmert man natürlich oder dann bauen die Muskeln noch mehr ab. Wenn es notwendig ist, klar, aber im Sinne von, wenn man es ganz akzeptiert, ist es, glaube ich, nicht optimal. Aber auch nicht dieses jeden Tag gegen die Schmerzen kämpfen, weil das nimmt auch so viel Anstrengung. Ich glaube, ein anderer Aspekt war zu gucken, an welchen Stellen ich ein bisschen Selbstkontrolle auch in die Hand nehmen konnte. Also, kann ich wieder mir selbst Gewissheit schaffen? Natürlich ist es da immer schön, wenn man dann so einen Lösungsansatz hat. Ah, man versucht was über einen homöopathischen Weg oder über ein Medikament. Dann hat man sich immer ganz viel Hoffnung wieder. Und das fand ich auch sehr schwierig, immer diese Hoch und Runter, wenn dann das Medikament doch nicht gewirkt hat oder und so weiter. Ich hatte noch was anderes Kleines. Ich bin ja familiär etwas vorbelastet, könnte man so sagen. Ich komme aus einer Psychiaterfamilie, also mein Großvater ist Psychiater, mein Onkel, mein Vater, meine Schwester. Genau. Und jetzt könnte man entweder, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man dann für sich nochmal überlegen. Aber im Prinzip war es so, dass mein Vater, der mich sehr unterstützt hat in dem Prozess, hat immer zu mir gesagt, ich glaube, dass es eine somatische Ursache dafür gibt, aber trotzdem musst du dir überlegen, was ist die Botschaft deines Körpers, weil jedes Symptom hat eine Botschaft an deinen Körper. Und hatte mir dann vorgeschlagen, ich soll mit meinen Schmerzen kommunizieren, ich soll doch einen Brief schreiben. Und ich habe dann ganz verwundert geguckt und habe nur gesagt, nee, so eine Psychomethode kannst du mit deinen Patienten machen, aber ich werde auf jeden Fall keinen Brief schreiben. Das ist ja Quatsch. Und der Arme hat nie wieder das angesprochen. Und ein paar Wochen später war ich bei meiner Großmutter. Und mein Großvater war zu dem Zeitpunkt schon verstorben. Und mein Großvater ist auch die Person, die mit mir gemeinsam das Buch geschrieben hatte. Der auch eine psychotherapeutische Methode ins Leben gerufen hatte in den 1970er Jahren, die positive Psychotherapie, die in über 50 Ländern der Welt auch praktiziert wird, nicht eigenständig, aber mit der Somatik und mit anderen psychotherapeutischen Methoden. Und er war, wie gesagt, schon verstorben, aber meine Großmutter meinte auch zu mir, kommunizier doch mit deinen Schmerzen, dein Großvater würde dir jetzt sagen, schreib doch einen Brief. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn das? Ist das die neue Methode? Ist es ein Teil der psychotherapeutischen Methode? Ich verstehe das nicht. Und dann hat sie mir in seinem alten Büro, gab es ein Dutzend von Briefen von alten Patienten an ihre Schmerzen. Und es war hochspannend. Also das ging von Briefe an den Brustkrebs zu dem Haarausfall, Bauchschmerzen, Diabetes, alles war dabei. Und die Briefe waren super unterschiedlich. Manche waren total sauer, manche waren eher sarkastisch. Und dennoch hatten die aber alle eine Gemeinsamkeit, nämlich, dass sie trotz der Schmerzen etwas gelernt hatten, eine wichtige Lektion in ihrem Leben gelernt hatten, die ihnen geholfen hatte. Und dann hatte ich eigentlich nur aus Trotz, um meinem Vater und meiner Oma zu zeigen, dass das nichts bringt, auch mich entschieden, einen Brief zu schreiben. Und es ist mir richtig schwer gefallen, weil die Frage, die wir, der Brief ist nämlich so aufgebaut, also mein Großvater hat eine Vorlage dafür aufgebaut und in dem Buch sind auch, ist die Vorlage und sind auch 10 Beispielbücher, Beispielbriefe von jetzigen Patienten und das ist ganz interessant. Also man schreibt an drei Adressaten, an den Kopf für den Intellekt, an den Bauch für die Angst-, Emotions- und Gefühlswelt und an die Füße für die Handlungsfähigkeit. Also wir haben Kopf, Bauch, Fuß. Und das fand ich spannend, weil das alle drei Aspekte sind, die in einer chronischen Erkrankung immer in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das war richtig schwer für mich, einen Schritt zurückzunehmen, weil wir oft sind, werden wir irgendwann die Erkrankung. Aber eigentlich ist die Erkrankung nur ein Teil von uns. Und ich glaube, dieses Abkapseln von der Erkrankung, also ich bin nicht nur noch Samira, die mit den Schmerzen, sondern ich bin Samira, die auch Medizin studiert hat und eine Freundin und eine Tochter und so weiter ist, die aber auch eine chronische Erkrankung hat. Und natürlich, bevor jetzt Leute denken, Die spinnt doch, die will uns sagen, wir sollen einen Brief schreiben, dann ist alles weg. Natürlich sind die Schmerzen nicht weg, wenn der Brief geschrieben ist, aber es geht um die Vogelsperspektive, die wir auch oft in der Therapie annehmen. Und das ist ja eigentlich eine Methode, um zu sagen, okay, man schreibt einen Brief und man guckt von der Vogelsperspektive, wie eigentlich die Erkrankung ist und gibt es nicht irgendwas, was ich dadurch auch gelernt habe. Also für mich war das, dass der Körper gesagt hat, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oder für eine andere Migränepatientin, die schreibt wunderschön, du bist stark. Schreibt, manchmal wünsche ich mir, ich wäre so mutig wie du. Wenn du da bist, muss ich nicht mehr. Ich habe keine Verpflichtungen mehr. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, alle oft kennen. Unser Leben ist voll und es ist viel. Und der Körper ist eigentlich sehr diplomatisch. Wir sprechen ja oft später bestimmt noch darüber, was würde der Körper uns sagen, wenn er sprechen kann. Er spricht mit uns. Und am Anfang ist er leise und sehr diplomatisch. Und wenn wir nicht zuhören, wird er lauter, bis wir es irgendwann nicht mehr ignorieren können. Und genau, das heißt, der Brief hatte mir da insofern auch gut geholfen als eine Unterstützung. Und alle Elemente der der positiven Psychotherapie waren in diesem Pfad auch wichtig. Und natürlich Familie, Freunde, sind da nicht außer Acht zu lassen, würde ich behaupten.
Ja, die hätte ich jetzt auch gerne noch angesprochen, weil können auch Komplizen sein, ne? Wenn es nicht so positiv läuft. Ja, gerade dieser Aspekt, der nicht wahrgenommen zu werden, nicht ernst genommen zu werden, verstärkt ja auch ganz viel. Dann kommt der nächste Komplize, ne? Das Cortisol und so weiter. Das sind ja so schöne Dinge, die noch hinten dran kommen.
Voll.
Genau. Ich finde, es ist ein schöner Übergang, wirklich diese Frage nochmal auch wirklich zu verinnerlichen. Was würde dein Körper dir sagen, wenn er mit dir sprechen kann? Lass uns da gerne noch mal tiefer gehen, weil also unsere Zuschauer sind in der Regel für dieses Thema sehr offen. Ja, weil wir sind ja nicht nur der Körper, sondern der ist ja noch viel, viel mehr. Und du hast noch mal auch ganz wichtig, das zu wiederholen. Wir sind nicht die Diagnose. Dass wir uns dessen vielleicht noch mal bewusst sind. Und wenn du jetzt sagst, diesen Titel, der dich ja auch so bewegt, wenn der Körper mit dir spricht, du hast das gerade sehr schön gesagt, das kann ja ein Helfer sein. Das kann ja wirklich der Helfer sein. Der dir wirklich zeigt, ich nehme dich jetzt mal an die Hand, du kriegst das gerade selber nicht hin, das ist ja nicht schlimm. Was passiert denn dann, wenn ich mich dieser Frage widme? Was kann denn da entstehen, wenn ich das anerkenne?
Ja, mir hat jemand, eine Patientin, mal ein ganz schönes Beispiel gesagt. Sie hat gesagt, das ist wie ein Haus, und manchmal bröckelt das Haus an, denn die Fassaden sind nicht mehr so stark, wie sie mal waren, und man muss bestimmte Dinge renovieren, und jetzt ziehen Leute in das Haus ein, die man eigentlich gar nicht eingeladen hat. Also so wie unerwünschte Mieter, die da vor der Tür stehen und sagen, hallo, wir sind hier und wir gehen auch nicht mehr. Wir bleiben jetzt hier. Und natürlich kann man sich entweder überlegen, dass man jeden Tag mit denen kämpft und sagt, du gehörst hier aber nicht hin und du hast hier nichts zu suchen. Oder man findet irgendwie einen Weg, wo man sagt, ich mag euch nicht. Ich werde euch auch versuchen, loszuwerden. Aber für die Zeit, wo ihr da seid, akzeptiere ich euch teilweise. Und ich glaube, viel hat aber auch zu tun mit unserer mentalen Verfassung, was das angeht. Ob man auch von Natur aus, also es gibt ja von Abraham Antonowski die Salutogenese, der hat ja ganz spannende, ja, naja, nicht Research, aber der hat Recherchen natürlich in der Vergangenheit gemacht und hat ja Frauen angeguckt, die im Konzentrationslager gelebt haben und hat sich dann immer wieder gefragt, warum schaffen manche es nicht, krank zu werden und andere schaffen es schon. Also warum ist das so? Oder man kann sich die gleiche Frage stellen, 100 Männer ziehen in den Krieg, 20 kommen zurück mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, warum die anderen 80 nicht? Und oft muss man natürlich sagen, dass genetische Vulnerabilitäten auch mit reinspielen, also die wollen wir nicht außen vor lassen. Und das Päckchen, was man durch die Kindheit bekommen hat, da auch groß mit reinziehen. Und wir müssen als Gesellschaft, glaube ich, noch sehr weit daran dahin kommen, dass wir auch anerkennen, dass Körper und Psyche eins sind und dass das nicht schlimm ist, wenn die Psyche eher in Mitleidenschaft gezogen ist. Sogar oft ist das leichter als wenn der Körperaspekt, also eine Metastase ist nicht besser. Also dann würde ich lieber was Psychisches haben. Aber da müssen wir natürlich auch als Gesellschaft noch lernen, das liebevoller zu begleiten und das nicht nur, wenn man etwas sieht. Das, also nur wenn jemand sichtbar krank ist, dann wird es akzeptiert, sondern auch das Unsichtbare, das zählt mindestens genauso viel. Genau, und ich finde das ganz spannend mit diesem, wie kommuniziert der Körper denn mit uns? Weil ich habe ja vorhin gesagt, er ist eigentlich diplomatisch und er wird aber immer lauter mit der Zeit. Also diese stillen Signale kann man sich so vorstellen wie weniger Konzentrationsfähigkeit, man ist einfach immer so fatigt oder man kommt nicht mehr so gut aus dem Bett raus, man ist krankheitsanfälliger, hat häufiger Infekte, solche so Kleinigkeiten. Und die sieht man natürlich nicht so gut, die kann man gut ignorieren, weil die sind nicht, die tun nicht weh. Und mit der Zeit sagt der Körper dann, okay, wenn du mich nicht hörst, dann muss ich lauter werden. Weil wir denken ja oft, dass Körper und Psyche oder dass er erst kommuniziert wird, wenn wir krank sind. Aber das ist ja oft schon so, auch wenn ein gesunder Mensch kommuniziert der Körper und sagt, hey, an der Stelle ist es mir zu viel. Und das heißt auch nicht, dass ich immer sofort alles umsetzen muss und dass mir ist es auch manchmal im Nachtdienst zu viel. Ich habe gestern Nachtdienst gehabt und wäre lieber zu Hause gewesen und hätte zu Hause geschlafen. Das ist so. Aber es geht um die auf lange Dauer. Also es gibt ein schönes Beispiel, wo man sagt, Körper und Psyche, die sind in einem Tandem-Fahrrad und das ist normal, dass manchmal einer mehr tritt als der andere. Also wenn ich jetzt einen Halbmarathon laufe, dann ist es die Psyche, die mich am Ende noch über die letzten Kilometer mitträgt, nicht der Körper. Der macht auch mit, aber oder in schwierigen Situationen ist es oft so. Aber wenn es eine Diskrepanz gibt für zu lange vom Radeln her und der eine sagt, ich kann nicht mehr und fährt gar nicht mehr und der andere radelt da vor sich hin, dann haben wir ein Problem. Und es ist oft so, dass der Körper sagt, ich kann nicht mehr und die Psyche sagt, ach komm, doch, fahr mal einen Gang hoch und wir schaffen das und doch noch die Arbeitsstelle und ja, du kannst noch ein paar Stunden mehr arbeiten oder du schaffst das noch und so weiter. Dass der Körper hinten dran sitzt und schwitzt und nicht mehr kann und der will nicht mehr. Und genau, dann kommen diese lauten Signale und die sind ja oft mit Schmerzen, Herzflattern, Haarausfall, also Sachen, die wir bemerken. Körper denkt sich nämlich, spricht meine Sprache nicht, dann muss ich halt lauter und klarer werden. Und oft merken wir aber gar nicht, dass es vorher die stillen Signale gab, die wir eigentlich fast alle kennen, wenn wir ehrlich sind. Auch ich sage ja immer, dass da die Schmerzen so plötzlich kamen, aber auch ich hatte Vorboten, die geklopft haben und die gesagt haben, hey, pass mal auf. Und da gibt es eine ganz, ganz tolle Analogie von, also von einem kleinen Kind, was versucht, die Aufmerksamkeit seiner Mutter zu bekommen, die aber in einem Gespräch verwickelt ist. Und das Kind sagt, Mama, Mama antwortet nicht, Mama, Mama antwortet immer nicht, Mama, bis das Kind irgendwann schreit. Und dann sagt die Mutter, warum schreist du denn so? Sprich doch normal. Aber das Kind hat versucht, immer wieder, wieder, wieder die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das finde ich ist was ganz Wichtiges, was ich gerne euch heute mitgeben würde. Der Körper spricht mit uns, der spricht mit uns leise und wir müssen aber auch ein besseres Gespür bekommen, das zu hören. Was natürlich nicht bedeutet, dass man jetzt bei jedem Kopfschmerzen zum Arzt rennt. Bitte nicht, bitte, 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 bitte nicht.
Da
Und nicht
haben wir das
sagen, ich hätte
nächste
das
Problem.
gesagt. Genau. Also auf gar keinen Fall dieses natürlich, dass wir uns jetzt so sehr darauf konzentrieren, dass wir nur noch Angst haben. Auf gar keinen Fall. Aber wenn ich merke, ich habe zweimal pro Woche Kopfschmerzen, dann finde ich, ist es schon etwas, wo man sagen sollte, wovon kommt das? Oder ich habe immer Schmerzen, nachdem ich XY getroffen habe. Dann ist das ein Zeichen, was ich sehen muss. Aber wenn ich jetzt einmal im Monat Kopfschmerzen habe, weil das Wetter heiß war, dann ist das kein Signal.
Das ist nochmal schön. Also es geht um Erlernen der Körpersprache. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Unter anderem, was hast du ja auch schon mal gesagt, im Bestandteil deines Buches, Positive Psychologie, da würde ich gerne auch noch mal ganz kurz reingehen, weil du hast es eben nebenbei erwähnt, ne? Du hattest Schmerzen, obwohl eigentlich die organische Ursache
Ja.
weg war. Wie stark hilft es dir, oder hilft es generell, eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln? Weil ich als Fibromyalgie-Patient, ich habe ja immer Schmerzen. Und ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, ich habe gesagt, ich habe immer Schmerzen, dann kann ich doch auch gute Laune haben, weil der Schmerz ist ja so oder so da. Entweder habe ich schlechte Laune und leide vielleicht noch mehr, oder aber ich habe eine andere Sicht darauf. Wie kann ich das trainieren? Ist das in deinem Buch? Hast du da so ein paar Lösungsansätze oder was rätst du?
Also ich meine,
Außer
das ist
Achtung.
ja oft eine Einstellungssache, wie du jetzt auch schon sagst. Es gibt auch Menschen, die einfach optimistischer sind und welche, die pessimistischer sind. Aber wir wissen ja, dass wir das Schmerzgedächtnis erlernen, aber auch umprogrammieren können. Und deshalb hatte ich ja vorhin gesagt, dass die Verhaltenstherapie ganz hilfreich ist, weil wir da lernen neue Verknüpfungen, also Essen nicht gleich schlecht, sondern Essen gleich lebensnotwendig zu erlernen. Und dennoch können wir auch Sachen zu Hause machen. Ich hatte jetzt vor kurzem auch nochmal Kontakt zu dieser Methode mit ACT, heißt das, glaube ich, wo es darum geht, wie man auch mit sich selbst spricht. Also zu sagen, ich habe Schmerzen oder ich glaube, heute wird ein schlechter Tag, ist anders zu sagen, ich mache mir etwas Sorgen, dass ich heute Schmerzen haben könnte oder sowas. Also dann, wenn ich das als klares Statement sage, es ist so, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass das eintritt, als wenn ich sage, es könnte sein oder also wenn ich das so umformuliere. Und ich hatte vor kurzem einen Schmerzworkshop, wo die Patienten das auch geübt haben und das nächste Mal zurückkamen und sagen, das hat einen riesen Unterschied gemacht, weil die Einstellung dadurch anders war. Also vieles hat natürlich mit Übung zu tun und was du gerade sagst, es hat auch mit viel mit Hoffnung zu tun. Also mit Hoffnung und mit diesem Wissen der Selbstwirksamkeit, die Schmerzen sind da, aber ich werde das trotzdem schaffen. Das heißt natürlich nicht, dass das leicht ist. Also ich will da auch nicht sagen, also das schönreden oder sagen, chronische Patienten haben es leicht, weil ich bin echt beeindruckt, was manche Leute schon so lange durchgezogen haben. Aber ich glaube, dass das natürlich was anderes ausmacht, wenn du durchs Leben gehst und sagst, die Schmerzen sind da, aber die sind halt Mieter von mir, die leben mit mir und ich mag die nicht besonders gern, aber ich habe sie irgendwie akzeptiert. Oder eine andere Patientin hatte irgendwann erzählt, sie hat ihrer Angst einen Namen gegeben und sie hat die dadurch verniedlicht. Sie hat den, ja, keine Ahnung, Sam oder so genannt. Und dann war Sam nicht mehr die große Angst, sondern Sam, es war ein Mensch. Und damit konnte sie viel besser umgehen. Und dann war das nicht etwas, wo sie, weil wir wissen ja, dass Groll und so weiter auch unseren Körper auch anspannt, unsere Muskeln anspannt und uns eigentlich unseren Zustand verschlechtert. Genau.
Das ist ein, finde ich, schöner Ausklang. Ich möchte gerne noch einen Komplizen ansprechen, nämlich diesen positiven Komplizen. Wenn ich in der Situation bin, dass, sag ich mal, mein ganzes System eigentlich schon auf Notstand steht, ja, da sind die Ängste, da kommt man vielleicht selber nicht raus, weil diesen Moment gibt es ja. Wenn ich weiß nichts, ich weiß nicht, wann es endet. Das macht Angst, das ist ja völlig normal. Wie wichtig ist da der Komplize, Familie, Freunde? Gerade in der Zeit, wenn es zum Beispiel auch heißt, ich habe erstmal keinen Termin beim Therapeuten, weil es keine gibt. Wie wichtig ist das? Ich würde gerne nochmal mit dir diesen Aufruf starten, ja, weil dieses Bewusstsein dafür, dass man sich das nicht einbildet. Ja, und Schmerzpatienten sind manchmal anstrengend, ne? Fürs Umfeld.
Ja. Also für Ärzte sind die einer der schwierigsten Patienten, weil die kennen sich so gut aus. Die sind so gut informiert, dass die auch dann, denen kann man nicht einfach sagen, ja, dann mach mal kaltes Wasser aufs Gesicht und es wird alles besser oder so. Die haben alles schon probiert und die sind gut informiert. Und die sind natürlich auch nicht leicht für eine Familie. Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil wir haben ja vorhin gesagt, dass die Erkrankung oft in den Vordergrund gerät und dann viel Platz einnimmt. Und ich würde sogar behaupten, die wird wie ein Familienmitglied, ein eigenständiges Familienmitglied. Und wenn nicht, sogar sitzt die irgendwann am Chefsessel und ist Teil jedes Gesprächs. Und was natürlich passiert, ist ja so wie in der Physik, wenn ein Aspekt mehr Gewicht einnimmt, dann muss der andere weniger. Und deshalb ist das auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man auf Angehörige schaut, weil ich bin der Meinung, niemand ist alleine krank und das Angehörigennetz ist auch, hat ja ein viel höheres Risiko, auch an Depressionen zu leiden, also ein vervierfachtes Risiko, weil das ist auch anstrengend. Immer ist jemand krank, man muss sich auch viel zurücknehmen. Andersherum finde ich, sind Angehörige auch extrem wichtig, weil die einem auch sehr, sehr viel helfen können. Also meine Eltern haben immer behauptet, oder mein Mann, dass die es Gefühl hatten, sie konnten nichts tun. Und sie haben so ein bisschen von außen nur zugeschaut, aber mein Gefühl war, dass sie mich sehr viel unterstützt haben, wie so ein Auffangnetz, wo wenn man da so reinprallt, dass man dann irgendwie wieder so nach oben auch kommen kann. Genau, und das war, glaube ich, für mich eine Riesenunterstützung. Und ich glaube, man muss einen Mittelwert, also so ein Mittelding finden, wo natürlich man nicht alles teilt, weil das nervt die Angehörigen, aber auch nicht nichts. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz schwierige Herausforderung, auch mit Freunden. Aber ich glaube, für mich, ich habe gelernt, dass ehrlich sein und den Leuten sagen, wie es einem wirklich geht, dass das sehr hilfreich ist und dass die meisten Menschen einfach auch nicht wissen, wie sie damit umgehen können, aber eigentlich den Wunsch haben, einen zu unterstützen.
Sehr schön, da sind wir wieder bei der Sprache, ne? Das ist also kommunizieren, miteinander sprechen, ja, Klarheit und vor allen Dingen auch das Wissen, das hast du ja vermittelt, auch in deinem Buch. Und du bietest ja außerhalb deines Buches ja auch, du hast es eben schon erwähnt, einen Schmerzworkshop an. Werden wir in diesem Jahr noch einen Schmerzworkshop von dir erleben? Du darfst jetzt gerne nochmal auch ein bisschen für dich Werbung machen, Samira, denn ich finde das, was du sagst, deine Botschaft, und auch vor allem die positive Botschaft, dass aus der Medizin, die leider heutzutage auch sehr verrufen ist, dadurch, dass ihr wenig Zeit habt, ja, und das ist ja auch ein Drama, da auf beiden Seiten nochmal zu schauen, auch ihr habt eure Themen damit und seht auch die Patienten und du weißt jetzt, wie es ist. Ich glaube, das ist ein Geschenk, wenn man an eine Ärztin kommt, die beide Seiten kennt und du bietest dafür ja etwas an, dass man auch wirklich in dieses Bewusstsein kommt.
Genau. Die Termine würden wir unten, glaube ich, verlinken, aber es wird wahrscheinlich ein Schmerzworkshop geben, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres online. Und zusätzlich könnt ihr auch gerne auf meiner Webseite mal gucken, weil es da auch Tagesseminare gibt in Person. Oder auch wer Interesse hat, mehr über die positive Psychotherapie zu lernen, die Methode von meinem Großvater, das würde ich dann alles hier unten verlinken. Also da gibt es auch Kurse, wo man selbst überlegen kann, weil man da nochmal von dem passiven Objekt zu dem aktiven Mitgestalter seiner eigenen Gesundheit werden kann. Und genau, ja. Ich freue
Großartig.
mich
Wir finden
sehr,
auf deiner
dass ich.
Webseite auch dein Buch, ne? Das ist ganz wichtig,
Ah,
dass dein Buch auch
genau.
dort zu finden ist. Der
Stimmt.
Schmerz und seine Komplizen.
Ja,
Genau.
genau. Und freue mich auch über Nachrichten oder falls da nochmal Fragen sind oder sowas, dürft ihr mir gerne dazu schreiben. Und vielleicht würde ich nur abschließend nochmal sagen, nur weil du dein Päckchen so gut trägst, heißt es nicht, dass es nicht schwer ist. Und das wissen wir und das wissen auch viele der Ärzte. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, es gibt nämlich so viele tolle Fortschritte in der somatischen Medizin, dass das auch noch kommen wird und dass das System sich, wir, oder ich kann nun jetzt nicht für alle Ärzte sprechen, aber ich kann für mich sprechen, dass ich hoffe, dass das System noch besser equipped wird, um mit den chronischen Erkrankungen und mit den seelischen Beschwerden, die wir auch haben, umzugehen. Und genau. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Großartig, Samira. Ich könnte ja noch stundenlang zuhören, weil das geht echt runter wie Öl. Und du hast es erwähnt, wer Fragen von euch hat an Samira. Wir haben eine Telegram-Gruppe, die haben wir auch unterhalb des Videos verlinkt. Dort könnt ihr alle Fragen stellen, Kontakt aufnehmen und natürlich auch die Termine unterhalb des Videos nochmal ganz wichtig. Samira, ich danke dir für dieses schöne Interview. Das war wirklich, also für mich heute nochmal wirklich so dieses Frieden schaffen. Schaffen zwischen der Medizin und dem Patienten. Ganz großartig, was du da leistest. Und ich wünsche dir wirklich ganz, ganz, also natürlich ganz viel Gesundheit, ganz viel Glück, passend zu unserem Kongressmotto. Aber auch, dass du die neue Generation bist, die genau das sieht, den Menschen mit allem, was da hinten dran hängt. Und das macht ganz viel Hoffnung. Danke, Samira.
Dankeschön.